Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde.
Sorry.
Dem lustigsten ökonomischen Laber-Podcast diesseits der Baikal-Amur-Magistrale mit Rüdiger Bachmann aus Amerika.
Hallo.
Christian Bayer aus Bonn.
Ja, hallo Holger.
Und Holger Klein aus Berlin, guten Tag. Wir haben jede Menge Themen mitgebracht. Einmal wollen wir reden über Patentsozialismus, über Bildungsfolgen von Corona, Geldpolitik und Ungleichheit und über die Sitzung des makroökonomischen Ausschusses für des Vereins für Sozialpolitik mit C, damit es exklusiver aussieht. Vorher aber müssen wir Christian Gelegenheit geben, abzuschwören.
Erstmal müssen wir unseren Hörern sagen, freut euch auf 5 Stunden Podcast.
Genau. Gucken, ob ich das aushalte so lange. Ich bin den ganzen Tag am Arbeiten. Im Gegensatz zu euch habe ich ja gearbeitet. Ich bin ja kein Akademiker. Christian.
Naja, ja. Er muss ja das Bruttoinlandsprodukt.
Genau. Der überwiegende Teil der Kommentatoren auf Rind ist ein bisschen so der Ansicht, dass deine Haltung zum Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz reichlich unsinnig ist, was du letzte Sendung formuliert hattest. Ich habe so ein paar von den Kommentaren mal rausgezogen, einfach so exemplarisch. Du kannst dich ja dann gerne dazu verhalten. Also wie gesagt, du hast jetzt Gelegenheit abzuschwören, ja? Also kehre um.
Ich bin Protestant.
Einer schreibt, dann werden 3 Maßnahmen genannt, mit denen man China zu mehr Klimaschutz bewegen könne. Subventionen, Marktzugangsbarrieren, Appell an das gute Gewissen. Alle 3 Maßnahmen funktionieren deutlich schlechter, wenn man sein Verhandlungspfand behalten will, anstatt mit gutem Beispiel voranzugehen, sagt der eine. Dann gibt es einen Kommentar, der sagt, es gibt einen Präzedenzfall, wie das, was ein Winzling wie Deutschland politisch fördert, die weltweite Verfügbarkeit grüner Technologien fundamental vorangebracht hat. Und das war das vielgescholtene EEG. Das haben wir exportiert, obwohl es immer hieß, das ist, würde uns so beschränken. Dann Christians Argument, dass das Verfassungsgerichtsurteil Deutschlands Verhandlungsposition schwächen würde, scheint mir nicht nachvollziehbar. Je größer der im Vergleich zu Deutschland oder der EU zusätzliche Pro-Kopf-Ausstoß Chinas ist, desto stärker wird doch der Druck auf China, seine Emissionen ebenfalls auf ein allgemein akzeptiertes Niveau zu senken. Dann habe ich hier noch einen, ist eigentlich der schönste. Christians Argument zum Bundesverfassungsgerichtsurteil hinkt ja schon deswegen, weil es bei dem Urteil genau darum geht, ein bereits beschlossenes Abkommen einzuhalten. Es gibt hier nichts mehr zu verhandeln. Auftritt ja. Bayer.
Okay, fangen wir mit dem Moralargument an. Ich habe das ausprobiert jetzt während der Pandemie und des Lockdowns und so weiter, indem ich meine eigenen Kinder nicht in die Notbetreuung in Nordrhein-Westfalen geschickt habe. Die ja so ist es, wenn du sagst, ich habe Not, dann darf dein Kind in die Notbetreuung in die Schule. Mhm. Ich habe gedacht, meine Kinder haben nicht unbedingt Not, im Gegensatz eben zu anderen Professorenkindern. Und habe die dann halt nicht hingeschickt, sondern die zu Hause beschult. Das hat jetzt nicht so dolle geklappt, damit meine Professorenkollegen zu überzeugen, sich auch zu überlegen, dass sie keine Not haben. Also ich, kurz und gut, ich weiß
nicht. Tust du jetzt so, als wärst du die schwäbische Hausfrau?
Nee, ich sag nur, so gut ich es finde, gegen sich selber moralisches Verhalten zu fordern, ist es, glaube ich, blauäugig zu glauben, dass wenn man sich selber jetzt besonders moralisch verhält, dass dann alle Leute fliegender Fahne oder wie man sagt, hinter einem herziehen. Also ich glaube das nicht. Ich halte, also so schön der Gedanke ist, und er ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ein Vorbild zu sein, aber ich glaube, die Macht des Vorbildseins ist eben doch sehr beschränkt. Mhm. Und ich glaube, sie ist halt da stark, wo man, sagen wir mal, im engen und freundschaftlichen Kontakt ist. Mhm. Und also ich Was glaube, wir können
China jetzt nicht unbedingt der Fall, ne?
Richtig, ja. Also wir können sicherlich sozusagen die Dimension vorbildhaft zu sein. Ist sicherlich wichtig in der Europäischen Union. Klammer auf, Klammer zu, da sind wir nicht besonders vorbildlich. Da sind andere Länder, von denen wir glauben, sie seien wesentlich weniger vorbildlich, wesentlich vorbildlicher. Beispiel Italien. Bis dort nicht seine Klimaziele übererfüllt. UK ist jetzt nicht mehr in der Europäischen Union.
Ja, stimmt, ja.
Aber ja. Ich habe jetzt Italien auch genannt, weil die sowohl ihre Klimaziele gut erfüllen, als auch keine Kernenergie haben. So wie wir, UK setzt massiv auf Kernenergie, ist ein ganz anderes Thema. Kann man sich anders, dazu habe ich zu wenig Meinung. Da gibt es andere Leute, die da eine andere Meinung haben. Ich glaube, Rüdiger hat da eine starke Meinung zu, wie sinnvoll Kernenergie hier wäre. Genau, also das ist ein Moralargument, ich bin da sehr vorsichtig. Das andere Argument ist, das ist alles schon ausverhandelt. Dem ist leider nicht so. Ich fände es toll, wenn es alles ausverhandelt wäre. Ist aber nicht, weil im Pariser Klimaabkommen lediglich im Grunde genommen eine Absichtserklärung abgegeben wurde, möglichst 1,5 Grad, aber doch dann unter 2 Grad zu bleiben. So, und dann soll das in nationale Ziele übersetzt werden. Die sind, das haben wir für die Bundesrepublik getan, im Rahmen der Europäischen Union. Aber da haben wir nur konkret formulierte Ziele bis 2030. Sozusagen, das sind nur die engen Vorgaben, die es gibt. Und alles andere ist in der Tat zu verhandeln. Und in der Europäischen Union ist das ja jetzt auch verhandelt worden. Und da gab es andere Länder, die wollten weniger. Es gab vielleicht andere Länder auch, die wollten mehr. Und das sind Verhandlungssachen. Und da ist durchaus wichtig, was mit an den Tisch zu bringen, aus meiner Sicht. Also,
aber was hätten wir denn mit an den Tisch bringen können? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir, um in deiner Waffen- oder Abrüstungsverhandlungsmetaphorik zu bleiben von letztem Mal, es ist ja nicht so, dass wir beide einen Stapel Waffen gehabt hätten, von dem wir es hätten abbauen können.
Die Verhandlungsmasse ist sicherlich darüber zu reden, wie viel wir selber an CO2-Reduktionen mitbringen können und eben mitziehen, gleichziehen mindestens. Das ist nicht viel, ja. Wir treiben eben nicht so massiv zum CO2-Ausstoß in der Welt bei, dass wir als einzelnes Land da besonders viel machen können. Im Rahmen der Europäischen Union, da kann man schon was bewegen und dann kann die Europäische Union auf internationaler Ebene was tun. Konkret könnte die Europäische Union viel mehr machen. Sie könnte insbesondere sicherlich auch mehr im Zusammenhang mit den sich entwickelnden Ländern tun. Da bin ich großer Fan von der Idee eines vielleicht Klimaclubs oder darauf, aber da insbesondere mit den sich industrialisierenden Ländern, die auch die Kapazitäten haben, Emissionen zu erfassen, und da spielen dann auch Emissionen eine große Rolle. Zum Beispiel gemeinsam einen gemeinsamen Emissionshandelsraum zu bilden und dann Emissionen pro Kopf zuzuteilen. Das wäre für die sich entwickelnden Länder ein super Transfersystem. Und könnte halt wirklich hilfreich sein, auch denen die ökonomischen Ressourcen zu liefern, um wirklich gute Beiträge zum Klimaschutz zu leisten. Und das sind, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, low-hanging fruits. Ja, das sind Sachen, die man einfach umsetzen kann, die viel kostengünstiger sind als hier. Ja, also weiß ich nicht, die Ölkraftwerke in Kenia abzuschalten, die uralt sind, unzuverlässig und der Industrialisierung in Kenia im Weg sind und die durch moderne regenerative Energien zu ersetzen, ist eben viel kostengünstigere Einsparung von CO2 und darum geht es, mit dem gleichen Einsatz möglichst viel CO2 einzusparen. Und ich glaube, das ist kriegst du halt mit Verhandlungslösungen viel eher hin. Ein Partner, den man da auch an den Tisch holen muss, sind die Vereinigten Staaten, die nämlich ganz massiv tendenziell gegen internationale Transferzahlungen sind. Auch die beiden Regierungen will hauptsächlich daraus ein Industrieprogramm machen, was sich nach innen ins Inland wendet, als vielmehr sich um diese internationale Dimension kümmert.
Es gibt noch einen, den fand ich auch ganz interessant. Der Punkt ist, dass am Ende eine treibhausgasneutrale Welt wartet, in der dasjenige Land einen Wettbewerbsvorteil hat, das zuvor seine Grenzvermeidungskosten am effektivsten gesenkt hat. Beim Wettrüsten hat man am Ende nur Frieden, aber keinen Wettbewerbsvorteil. Was sind Grenzvermeidungskosten?
Grenzvermeidungskosten sind die Kosten, eine zusätzliche Einheit CO2 zu emittieren. Also der Vorteil, eine zusätzliche Einheit CO2 zu emittieren. Sozusagen das, was du einsparst, wenn du eine Einheit CO2 mehr emittieren würdest, dann sparst du Ressourcen. Und umgekehrt ausgedrückt sind das die Grenzvermeidungskosten.
Aber dann habe ich ja tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mir jetzt so richtig den Arsch aufreiße und der Musterknabe bin. haben die anderen noch viel mehr Kosten, wenn es darum geht, CO2 zu vermeiden. Beziehungsweise zu emittieren und dafür zu bezahlen.
Ja, das stimmt zunächst einmal. Insofern kann das eine sehr sinnvolle Investitionsstrategie sein. Tatsächlich, aber das funktioniert natürlich nur, wenn man wirklich auch als Welt am Ende bei der Nummer landet, dass man bei weltweiter CO2-Neutralität ist. Wenn die anderen sich das nicht drum kümmern, dann hilft einem das ganz herzlich wenig, weil dann weder das Klimaziel eingehalten wird, noch man irgendeinen Wettbewerbsvorteil davon hat, wenn man der Einzige ist, der sich darum kümmert, CO2-neutral zu fahren. Und das ist viel eher, wo ich meine Sorgen habe, weil wir haben momentan weltweit einen Anstieg der CO2-Emissionen, nicht einen Rückgang.
Die anderen, die du gerade erwähnt hast, wären das die anderen weltweit oder die anderen innerhalb der EU?
Nein, die anderen weltweit.
Okay. Innerhalb der EU ist tatsächlich der am besten dran, der am schnellsten spart, oder?
Ja, das kommt, es ist komplizierter. Es kommt halt drauf an.
Mist.
Ja. Also natürlich grundsätzlich ist es so, dass CO2-Emissionen sind eine knappe Ressource.
Ja.
Je weniger ich davon einsetze, desto günstiger kann ich produzieren.
Mhm.
Zunächst einmal. Das ist individual wirtschaftlich auf jeden Fall das Richtige und auch gesamtwirtschaftlich die richtige Betrachtungsweise. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ich kann aber auch ineffizient anfangen einzusparen. Also indem ich mir Regeln mache, so dass ich besonders viel Arbeit einsetze, um CO2 einzusparen, wenn ich auch was anderes machen könnte.
Mhm.
Also wenn wir uns jetzt überlegen würden, wir machen keine Solaranlagen und keine Windräder, sondern jeder von uns muss 3 Stunden am Tag irgendwie Fahrrad fahren, um Strom zu erzeugen. Das ist eine völlig banane Vorstellung, ja, aber ich will einfach nur das vielleicht wird es mir auch helfen, ja. Aber jedenfalls, ich will ein absurdes Beispiel machen. Ich kann mir irgendeine Regulierung vorstellen, die halt irre kostspielig ist. Ja. Und dann habe ich überhaupt keinen großen Vorteil davon, mir diese irre kostspielige Regulierung aufzuerlegen. Also, natürlich, auf Sicht ist es schon so, dass innerhalb dieser einer Welt, in der CO2-Emissionen ein knappes Gut sind, ist es gut, wenn ich Kapitalgüter geschaffen habe in der Zukunft, mit denen ich CO2-Emissionen, also die Dinge produzieren können, ohne dass ich CO2-Emissionen produziere. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, definitiv. So, daraus folgt aber zunächst einmal noch nicht besonders viel aus meiner Sicht. Leider. Also wenn es so wäre, dass daraus alles folgt, dann bräuchten wir auch gar nichts regulieren, weil dann wäre es irgendwie völlig im einzelwirtschaftlichen Interesse, sich entsprechend drum zu kümmern. Ja?
So, nachdem Christian nicht abgeschworen hat, kümmern wir uns jetzt um den exklusiven. Übrigens ist die Zigarettenindustrie hat übrigens auch irgendwann mal angefangen, Zigarette mit C zu schreiben, damit es exklusiver aussieht. Genauso wie der makroökonomische Ausschuss des Vereins für Sozialpolitik, der heute gesessen getagt hat und ihr beiden wart dabei. Was ist das?
Ja, also da muss man da tatsächlich mal sagen, der Verein für Sozialpolitik, das ist tatsächlich eine Traditionsschreibweise, weil man tatsächlich, und der Verein für Sozialpolitik ist einer der ältesten Ökonomenvereinigungen der Welt. Wenn nicht sogar die älteste, das weiß ich nicht genau, aber einer der ältesten, also einer der traditionsreichsten, wurden im 19. Jahrhundert gegründet. Und damals hat man Sozialpolitik tatsächlich, oder war es zumindest möglich, wohl das Sozial oder Sozialpolitik mit C zu schreiben.
Ich hab hier irgendwo ein Buch, das heißt Sozialdemokraten auf dem Monde. Das ist auch mit C geschrieben.
Ja, siehst du mal. Also das ist wohl eine alte Schreibweise und man hat das aus Traditionsgründen vermutlich mal gerne beibehalten. Zumal ja der Verein für Sozialpolitik tatsächlich sozusagen als das anti-neoliberale Programm mal gestartet ist, wenn man so will, auch wenn es damals den Begriff Neoliberalismus noch nicht gegeben hat, weil da war noch der Altliberalismus voll im Schwange. Aber das waren tatsächlich, man hat die auch Kathedersozialisten genannt, also Professoren in Deutschland. Das war eine Vereinigung von Professoren, die sich sehr eben um die soziale Frage im 19. Jahrhundert gekümmert hat.
Okay. Okay.
Und tatsächlich da sich Gedanken gemacht hat. Also das ist eigentlich nur, ja, man, heute würde man vielleicht sagen, eine Linke ist als linke Veranstaltung geboren worden und dann ist sie im Dritten Reich tatsächlich, hat sie sich aufgelöst und nach dem Krieg wurde sie dann eben so als allgemeine Ökonomenvereinigung wiederbelebt. Und der Verein für Sozialpolitik ist tatsächlich im Grunde genommen die, ja, die Vereinigung deutschsprachiger Ökonomen, kann man sagen. Da kann man dann, glaube ich, ab Diplom, wenn man ein Diplom hat, kann man da im Prinzip Mitglied werden. Das geht dann also, wie gesagt, vom, vielleicht gibt es auch schon studentische Mitgliedschaften, das weiß ich gar nicht, das kann sich mal geändert haben, aber so ab Diplom Volkswirt oder heute eben Bachelor, Master Volkswirt bis zum Professor, dann ist das eine Vereinigung, die eben die, ja, die in, nicht nur die Interessen der deutschen Ökonomen vertritt, ja, ist natürlich, wie gesagt, tatsächlich sehr professoral lastig, weil die irgendwie am längsten dabei bleiben, natürlich, sozusagen unsere Lebensaufgabe, die Ökonomie, ja, bei anderen, bei Studenten mag sich das dann ändern, und was die jetzt haben ist, also es gibt also den allgemeinen Verein, der hat auch einmal eine Jahrestagung, die durchaus wichtig ist, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, wo dann eben neue wissenschaftliche Papiere vorgetragen werden. Und was der Verein eben hat, ist sogenannte Ausschüsse, ja, die eben thematisch gegliedert worden sind. Und in der Tat hat es nach dem Krieg angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, tatsächlich mit dem theoretischen Ausschuss, der damals in der Tat tatsächlich dafür verantwortlich war, den Keynesianismus in Deutschland stark zu machen. Ja.
Also das ist auch eine letztlich politische Lobbyorganisation dann auch gleichzeitig, oder?
Nee, das ist genau der Unterschied des Vereins nach dem Krieg zum Verein vorm Krieg. Ja, der Verein für Sozialpolitik ursprünglich war tatsächlich so mäßig politisch orientiert. Also der war auf der einen Seite, grenzte er sich zu den Sozialdemokraten ab und die waren ihm alle viel zu radikal und die Kommunisten natürlich erst recht. Und auf der anderen Seite aber zu den Manchester-Liberalen und war so dazwischen. Aber hat sich relativ klar politisch orientiert. Und dann nach dem Krieg hat man ihn als reine wissenschaftliche Gesellschaft sozusagen neu gegründet. Und
in dem Sinne ist er natürlich dennoch politisch, weil natürlich, sagen wir mal, auch wissenschaftliche Entscheidungen oder wissenschaftliche Ausrichtungen natürlich politische Implikationen
haben. Ja, klar.
Also das meine ich jetzt, das will ich damit jetzt sagen mit dem Beispiel. Mhm. Also der theoretische Ausschuss, das ist sozusagen der älteste, wenn ich das richtig weiß, war tatsächlich, warum Wirtschaftstheorie? Damals war eben der Keynesianismus die Wirtschaftstheorie schlechthin. Das war nach dem Krieg die neue Wirtschaftstheorie. Und in Deutschland war ja nach dem Krieg, muss man sich vorstellen, war ja während des Krieges natürlich isoliert.
Ja,
also auch die führenden Ökonomen in Deutschland waren zum Teil schon isoliert. Also die haben auch zum Teil auch gar nicht die neuen Lehrbücher und so weiter bekommen und mussten das dann nachholen. Und tatsächlich in den 50er Jahren haben eben tatsächlich in diesem Verein in der deutschen Wirtschaftswissenschaft zunächst, aber das hat ja dann Auswirkungen gehabt in den 60er Jahren, wenn man dann über die keynesianische Wirtschaftspolitik und Karl Schiller und das Stabilisierungswachstumsgesetz aber das ist so der Diffusionsprozess gewesen. In den 50er Jahren hat der theoretische Ausschuss tatsächlich den Keynesianismus in Deutschland, in der deutschen Wirtschaftswissenschaft an den deutschen Universitäten eben tatsächlich hoffähig gemacht. Da wurden keynesianische Themen tatsächlich diskutiert. Und das muss man auch sagen, damals war das tatsächlich auch noch so eine Art LinkedIn, ja, für professorale Stellen. Also da wurden dann tatsächlich Professuren auch sozusagen, ja, im Hinterzimmer ausgemacht, wer welchen Assistenten irgendwo nimmt und habilitiert und dann möglicherweise auf irgendwelche Stellen sitzt. Das ist heute nicht mehr so, kann ich gleich sagen. Ich dachte, die Zuhörer da irgendwelche komische Ideen bekommen. Aber damals war das schon noch so üblich. Und also das hat durchaus, ohne dass die Bevölkerung das weiß, das hat durchaus, jedenfalls damals, ich glaube nicht, dass wir heute den Einfluss haben, Aber damals war das tatsächlich echt wichtig, die deutsche Wirtschaftstheorie auf den internationalen Stand nach dem Krieg damals. Und wie gesagt, das war der Keynesianismus, zu bringen. Und dann hat sich das hat, heute macht der theoretische Ausschluss was ganz anderes. Das ist hochabstrakte mathematische Wirtschaftstheorie, dass da verhandelt wird. Aber das, die Ausschlüsse haben sich dann über die Zeit ausdifferenziert. Heute gibt's, glaube ich, ich sage jetzt mal so 20 verschiedene, alles Mögliche. Ja, Regionalökonomie, Handels-, Außenhandelsökonomie, monetäre Ökonomie und unter anderem dann eben auch den Ausschuss, den der übrigens der Christian, kann man ja mal sagen, leitet, also der ist der Vorsitzende zurzeit, den makroökonomischen Ausschuss. Und der ist, glaube ich, der ist relativ spät. Wir sind relativ jung, ne?
Okay. Wir sind der Jüngste.
Wir sind sogar der Jüngste. Nee.
Also, oder?
Wir
oder
gibt dann erst angegründet.
Ah, okay. Weil wir waren für lange Zeit der Jüngste.
Eine Frage, Rüdiger. Bist du überhaupt ein deutscher Ökonom?
Ja, das ist jetzt ganz interessant. Also früher gab es da durchaus von den Kollegen, von den älteren Kollegen gab es da durchaus Widerstand gegenüber, sagen wir mal, Leute. Also man sollte irgendeinen Bezug zu Deutschland haben.
Naja gut, den hast du ja.
Im Prinzip ist jeder, der bestimmte, sagen wir mal, eine wissenschaftliche Qualifikation hat, dann auch willkommen. Aber man sollte halt schon einen Bezug zu Deutschland irgendwie haben, sonst macht das ja auch keinen Sinn. Sonst würde man das ja auch vermutlich nicht wollen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, ich meine, so Militär außerhalb Deutschland ist es nicht, ja. Okay. Also dass da insofern erledigt ist von selbst durch Angebot und Nachfrage. Aber früher gab es tatsächlich auch durchaus Widerstand von den lokalen Kollegen gegenüber den amerikanischen, also den Deutschen in der amerikanischen zum Beispiel. Ist ja meistens Amerika Diaspora. Das hat sich aber inzwischen erledigt. Wir sind einige Kollegen, die aufgenommen worden sind in den letzten Jahren, die an amerikanischen Universitäten lehren, wenn man das will. Es gibt auch viele deutsche Ökonomen, die hier sind und die sagen, es interessiert mich eigentlich nicht, so groß ist mein Bezug zu Deutschland nicht mehr. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Geschmäcker, aber mir macht es jedes Mal Spaß. Und es ist halt im Zuge der Internationalisierung der deutschen Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen, aber speziell auch der deutschen Makroökonomik in den letzten, naja, sagen wir mal 10 Jahren. Wie gesagt, also das, sagen wir mal so, vom Habitus her schon oder von der internationalen Ausrichtung ist ein Vorsitzender wie der Christian jetzt schon ganz anders wie noch Vorsitzende, die da vor 10 Jahren dabei waren, die doch sehr, sagen wir mal, altdeutsch professoral waren, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Was besprecht ihr denn da so im makroökonomischen Ausschuss? Also ganz konkret. Oder dürft ihr das nicht sagen?
Also wir vergeben doch keine Professuren mehr, um das ganz klar zu
machen. Ach, ich wollte mich gerade drum bewerben.
Sorry. Also was hatten wir heute so auf dem Programm?
Zunächst mal sollte man sagen, dass es letztlich darum geht, neue Papiere zu präsentieren, an denen die Mitglieder, an denen einerseits die Mitglieder arbeiten. Und es gibt auch immer Aufnahmen, Neuaufnahmen, darum geht's hauptsächlich.
Also organisatorisches sozusagen.
Nee, so Leute stellen sich mit einem, also wir haben so eine Liste von Leuten, die wir interessant finden, die wir gerne im Ausschuss hätten, gegebenenfalls, die stellen sich mit einem Forschungspapier vor. Meistens, man kennt die Leute meistens schon und weiß dann, was hinterher auch weiß von vornherein die Leute, die man einlädt, die möchte man dann auch aufnehmen. Meistens jedenfalls. Da stellen sich meistens so 3-4 Leute vor, die man dann in den Ausschuss aufnimmt. Der ist also so groß, dass dann auch über Pensionierung und so scheiden natürlich Leute auch aus und auch aktiv, wenn die Leute aufhören zu forschen, dann kommen die auch weniger zu diesen Ausschusssitzungen. Die Aktivität nimmt dann ab. Also denn ja, dieses Jahr hatten wir halt 4 Vorträge heute von Leuten immer am ersten Tag, wenn wir uns treffen. Also das ist aber für diesen Ausschuss speziell, dass er so organisiert ist. Ja, am ersten Tag, wenn wir uns treffen, haben wir immer die sozusagen Aufnahmevorträge, die von den Leuten, die sich sozusagen bewerben beziehungsweise die wir eingeladen haben als Gäste. Und dann am zweiten Tag tragen die, ich sage jetzt mal Altmitglieder, ihre eigenen Forschungsarbeiten vor. Was hatten wir heute auf dem Programm?
Ja, also es hat angefangen, also es waren alles 4 interessante Vorträge. Wir nennen jetzt keine Namen, aber wir hatten heute einen interessanten Vortrag, die dokumentiert haben, dass Erwartungsfehler und Erwartungsunsicherheit auch von der Vermögensungleichheit abhängt. Und es ist wohl so, dass die Unsicherheit über die makroökonomische Zukunft, zum Beispiel wie also Inflationserwartungen zum Beispiel eingeschätzt werden, und Unsicherheit beeinflusst eben alle möglichen Entscheidungen, die du hast, also von Portfolioentscheidungen, Anlageentscheidungen, Konsumentscheidungen etc., ist es eben so, dass tatsächlich insbesondere die Mittelklasse nach der Vermögensverteilung die höchsten Unsicherheiten hat. Also gibt's also auch Ungleichheit im Grunde genommen, sozusagen in dem wie präzise man die Zukunft vorhersagen kann, um es mal ganz abstrakt zu sagen. Und das wurde eben gezeigt, dass es in der Tat dann Auswirkungen hat eben für makroökonomische Sachen wie den Konjunkturverlauf zum Beispiel.
Moment, hab ich dich gerade richtig verstanden? Platt ausgedrückt, je mehr Kohle ich habe, desto mehr Angst habe ich vor der Zukunft?
Nee, sondern du musst dir vorstellen, die ganz Armen und die ganz Reichen.
Denen kann's egal sein, ja.
Nee, die sind besonders gut informiert darüber, wie die Zukunft sein wird.
Ja, bei den Armen ist klar, denen geht's nie besser, und den Reichen, denen kann nichts passieren.
Ja. Nee, das ist umgekehrt, die sind besonders gut informiert. Das war das Thema. Und warum sind die besonders gut informiert? Weil für die Armen ist es besonders teuer, Fehler zu machen. Und für die Reichen ist es besonders teuer, Fehler zu machen. Für die Reichen ist es besonders teuer, Fehler zu machen, weil sie sozusagen ja viel Vermögen im Spiel haben. Für die Armen ist es besonders teuer, einen Fehler zu machen, weil sie so wenig haben. Mhm. Und wenn jetzt ich mir denke, nächstes Jahr wird die Konjunktur super, also haue ich jetzt mal durchaus noch den Rest, den ich so ein bisschen auf meinem Konto habe, das Wenige auf die, haue ich nochmal raus. Und dann ist nächstes Jahr die Konjunktur aber scheiße und ich kriege immer noch keinen Job. Dann ist halt richtig doof, wenn ich dann plötzlich nichts mehr habe. Insofern das ist die Erklärung dann für das, was man findet in den Daten. Was man findet ist, die ganz Reichen, die ganz Armen sind besonders gut informiert. So die Mittleren, die sind halt, denen so ein bisschen gut geht, aber die nicht wirklich viel Vermögen haben. Die brauchen sich letztlich nicht besonders gut informieren. Also so die am wenigsten Informierten waren so die in den Daten, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, die zwischen dem 20. und 40. Perzentil, also sozusagen die untere Mittelklasse in der Vermögensverteilung. Das ist ja auf Deutsch übersetzt, der Bild-Zeitungsleser.
Das ist aber auch mal ganz, ganz interessant, warum ist der denn so schlecht informiert? Der hat doch auch was zu verlieren.
Ja, eben, aber eben, also die Erklärung, die die Kollegen hatten, war relativ wenig, hat er zu verlieren, weil sozusagen das Vermögen ist hinreichend da, um also das, wenn ich jetzt denke, es geht aufwärts und es geht aber tatsächlich abwärts,
ja,
und das Risiko ist eben dann da, dass ich den Job verliere, also der typische untere 20%, untere 40% Vermögen, die typische Person hat vielleicht, muss dir vorstellen, hat halt arbeitet, also ist berufstätig, ist nicht arbeitslos und hat irgendwie ein bisschen was an Vermögen, aber nicht viel. Ja, also vielleicht sagen wir mal so 3 Monatseinkommen oder sowas gespart.
Also ja? Das ist jetzt nicht so ein Typ wie ich, der seine eigene Wohnung besitzt.
Nee. Also damit ist man in der Vermögensverteilung in den oberen 80% typischerweise.
Okay.
Ja, also
bist da besser informiert. Man sollte aber vielleicht mal dazu sagen, dass die Grundprämisse hier ist tatsächlich, dass Informationen sich zu besorgen irgendwie Kosten erzeugt. Weil sonst wären ja alle perfekt informiert.
Genau,
also, es muss kognitive Kosten haben, also oder auch tatsächlich monetäre Kosten. Man muss sich halt tatsächlich im Internet informieren. Zeitkosten, also in irgendeiner Form muss es quasi eine mehr oder weniger aktive Entscheidung von bestimmten Leuten geben, zu sagen, ich informiere mich mehr oder weniger.
Ja, ein Aufwand, ja.
Genau, und derjenige, der halt jetzt, sagen wir mal, so ein paar Monatseinkommen auf dem Sparbuch hat, der denkt sich, und beschäftigt sich, der denkt sich, okay, also wie viel würde ich jetzt sparen, wenn ich glaube, die Zukunft ist gut? Wie viel würde ich sparen, wenn ich glaube, die Zukunft ist schlecht?
Ja.
Und der Unterschied ist jetzt nie so richtig groß. Ja, weil sozusagen für mich, für denjenigen ist jetzt wenig entscheidend, wie hoch ist die Verzinsung, die er kriegt auf seine Ersparnis. Das ist so ein geringer Anteil an seinem Gesamteinkommen, die Verzinsung. Das heißt, darüber Informationen zu bekommen, ist nicht besonders wertvoll. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass der jetzt unbedingt den Cent umdreht und sagt, ja, jetzt muss ich entscheiden, ja, spare ich das jetzt noch, weil nächsten Monat könnte es ja noch viel schlechter gehen. Oder? Sondern das ist letztlich, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sparen, richtig großen Unterschied macht es halt nicht. Mich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das war jetzt nicht im Rahmen von deren Theorie oder Modell, sagen wir mal, auf der Arbeit anstrengen, um sicher zu gehen, dass ich den Job nicht verliere, macht dann auch irgendwie jetzt nicht den riesen Unterschied, ob es jetzt gute oder schlechte Zeiten sind. Also insofern, zu lernen darüber, wie gut oder schlecht sind denn jetzt die Zeiten eigentlich, macht dann nicht so einen Riesenunterschied für diese Person, die ist so halbwegs abgesichert finanziell, aber eben hat nicht so viel Vermögen, dass die sich jetzt wirklich informieren muss, um zu sehen, wie sind jetzt die Investitionschancen oder so.
Ist das noch Grundlagenforschung oder ist die Frage schon gestattet, was wir mit diesem Wissen anfangen?
Ja, das ist schon erstmal nur Grundlagenforschung, aber das hat dann schon möglicherweise Implikationen von, ja, also Diskussionen, wie gut zum Beispiel, sagen wir mal, Wirtschaft als Schulfach. Ja? Ja. Wie wichtig ist es zum Beispiel, Leute tatsächlich auch eine bessere finanzielle Bildung geben, damit zum Beispiel Informationskosten geringer werden. Mhm. Also natürlich, Informationskosten können ja verschiedene Art sein. Einerseits können die ja sagen, okay, natürlich muss man eine gewisse Zeit aufwenden. Man muss vielleicht auch die Nachrichten gucken und so weiter. Also das ist klar, die wird man immer haben. Aber es dauert dann, wenn man sozusagen eine wissenschaftliche oder finanzielle Grundbildung hat, dann geht das schneller. Ja, dann muss man sich so viel aktiv tun. Ja, mhm. Und solche Sachen. Das wäre dann sozusagen jetzt mal ganz sozusagen am anderen sozusagen politischen Ende, das was da rauskommt. Das, was da unmittelbar rauskam in dem Modell, war tatsächlich, dass die Konjunktur stärker wird. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, warum, aber da gibt es tatsächlich, die Konjunktur wird dann insgesamt volatiler und das würde halt bedeuten, dass die Stabilisierungspolitik, egal ob Fiskal- oder Geldpolitik, möglicherweise stärker eingreifen müsste, wenn das ein Effekt wäre, der wirklich groß ist. Ja. Und das kann man, das wird erst noch, ob man das jetzt so glaubt oder nicht und wie groß das ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, zunächst mal ist es erstmal Grundlagenforschung. Aber wir sollten vielleicht auch einfach mal, damit man mal sieht, was da so an Panorama ist, vielleicht nochmal ganz kurz so gucken, was es noch so gab. Also die eine Sache war, was dann danach kam, das fand ich besonders interessant. Das war tatsächlich ein Experiment in einer Umfrage, wo es gibt halt diese so eine alte ökonomische Theorie, die kann man auch relativ gut begründen. Das letztlich ist das auch keine ökonomische Theorie. Das kennt man vielleicht schon durch Introspektion, dass eben erhöhte Unsicherheit Leuten zu geringem Konsum und mehr Sparen führt.
Ja,
klar, einfach wenn
klar.
Man denkt, wenn die Zeiten unsicher werden, da braucht man eben ein Polster. Ja. Und das ist aber tatsächlich, also theoretisch ist das schon uralt, kann man wirklich sagen uralt, aber das wirklich empirisch kausal nachzuweisen ist sehr schwierig, weil man muss ja sozusagen, um das wirklich sozusagen kausal nachzuweisen, müsste man ja Menschen im Prinzip zufällig in so einem Medikamententest, ja, mit Unsicherheit aussetzen. Ja,
oder das tatsächlich als Item mitnehmen in sowas wie sozioökonomische Panel.
Ja, macht man, aber das reicht ja nicht, weil das ist ja dann nicht exogen.
Ah, stimmt.
Das ist ja nicht, dann verstehst du, das ist ja nicht zufällig, sondern manche Leute sind halt unsicher aus völlig anderen Gründen. Das kann auch zusammenhängen mit ihrer Konsumentscheidung. Und dann kriegst du das, die Korrelation, wissen wir auch schon, das ist auch schon relativ alt. Aber das ist wirklich kausal im Sinne von einer Unsicherheit verursacht mehr Sparen oder verursacht weniger Konsum. Das ist wirklich nachzuweisen schwierig. Da gibt es jetzt eine neuere Technik, dass man eben Leute in Umfragen tatsächlich unterschiedliche Szenarien gibt, unterschiedliche Aussagen von Experten, um sie dann sozusagen in ein anderes Mindset zu bringen, um es mal grob gesagt zu sagen. Und das wurde tatsächlich gemacht und da kommt tatsächlich raus, also die Theorie wurde da bestätigt,
ja.
Wenn man die Leute mit Informationen also eine Untergruppe von Leuten, von Survey-Teilnehmern, Umfrageteilnehmern, dann mit Informationen berieselt, die tatsächlich eine höhere makroökonomische Unsicherheit nahelegen, dass sie dann erstens unsicherer werden und tatsächlich gegenüber denen, die eine andere Art von Informationen bekommen, unsicherer werden und tatsächlich ihren Konsum reduzieren und mehr sparen. Also das ist das war ganz nett. Das war so ein anderes Papier, das da vorgestellt wurde.
Was ja eigentlich dann auch wieder so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, ne? In dem Moment, wo ich denke, die Zukunft wird unsicher, ich mach mal Konsumverzicht, wird die Zukunft tatsächlich schlechter, weil ich Konsumverzicht geübt habe. Wenn ich das jetzt auf eine ganze Population hochskalieren würde.
Wenn man eine ganze Population kann das durchaus sein, aber hier geht's jetzt erstmal nur darum, um das Einzelverhalten rauszukriegen. Okay. Ob das als das Einzelverhalten, ob das eine gute, sagen wir mal, Verhaltenstheorie ist. Mhm. Und wie gesagt, also das ist eine uralte Verhaltenstheorie oder die Ergebnisse ergeben sich aus eben einer Standard letztlich Verhaltenstheorie der Ökonomik, aber richtig kausale Evidenz ist schwierig zu bekommen, weil wir ja nicht experimentieren können mit lebenden Menschen. Und da hilft man sich jetzt eben durch sogenannte Umfrageexperimente. Das kommt jetzt immer mehr. Man hat das auch im Labor schon vermutlich gemacht. Aber wie gesagt, im Labor hat man immer das Problem, wen testet man da eigentlich? Sind halt irgendwelche Studenten, ja? Wie man das ist? Ist es dann extern valide? Und das Schöne an diesen Survey, diesen Umfrageexperimenten ist, dass es tatsächlich die normale Bevölkerung ist, die da an diesen Umfragen teilnimmt.
Und das war eine Arbeit aus Deutschland auch. Also das bezieht sich auch auf die Deutschen oder den Deutschen.
Von einem Kollegen, das war tatsächlich mit europäischen Daten, okay. Aber tatsächlich von Kollegen aus Amerika hauptsächlich.
Würde das mit amerikanischen Daten genauso aussehen? Oder haben die Amerikaner ein derart verschiedenes Konsumverhalten von unserem?
Ist eine interessante Frage.
Weil, ne, der Ami, der lebt auf Pump und so, ne, kennt man ja diese Geschichten irgendwie.
Also also in den europäischen Daten war das so, dass das relativ stabil über die Länder war.
Ja. Genau, die haben für sich verschiedene europäische Länder angeguckt, das schon. Aber Amerika, ich meine, Holger hat recht, Amerika ist natürlich möglicherweise nochmal was anderes. Man kann es natürlich erst dann wissen, wenn man es in Amerika macht, muss man auch dazu sagen. Also man müsste das Experiment tatsächlich in Amerika wiederholen. Aber ich weiß, die Korrelationseffekt, den gibt's. Den hat man in der Tat tatsächlich auch gefunden. Wenn man sich amerikanische Daten anguckt, da ist erhöhte Unsicherheit und erhöhtes Sparen tatsächlich auch korreliert. Aber jetzt das genaue kausale Experiment, das weiß ich nicht, dass das in Amerika schon mal gemacht wurde.
Also normalerweise funktionieren aber diese Survey-Experimente meistens in Amerika besser, weil die Leute schlechter informiert sind vorweg. Und das heißt, ich kann die tatsächlich mehr bewegen. Okay. Rüdiger und ich, wir haben ja auch ein Papier, wo wir auch so ein Survey-Experiment gemacht haben. Und das ist, wir haben eine Forschungsarbeit, das ist noch gar kein Papier, wo wir auch so ein Survey-Experiment gemacht haben. Und das ist im Grunde genommen grandios fehlgeschlagen, weil irgendwie 95% der Leute hervorragend informiert sind über das, wo wir die Leute experimentieren lassen wollten. Und da ist halt, dann kannst du wenig an Informationen in die Leute reintragen, wenn alle Leute sagen, ach echt.
Tell me something new,
Ja. Genau, ja. Gut, das war, in unserem Fall kann man ja sagen, ging es um den Kinderbonus. Und also im letzten Sommer, da ja, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Und da ist tatsächlich so, dass die Bevölkerung halt tatsächlich relativ gut informiert war, dass dieser Kinderbonus einfach kommt. Insofern.
Aber das ist doch eigentlich, das ist doch total cool. Ihr hockt zusammen und es gibt immer coole Forschungsergebnisse. Wie oft sitzt ihr denn da zusammen?
Einmal im Jahr in diesem Ausschuss, ja.
Das ist aber ein bisschen wenig, oder? Ich meine, also nur.
Ja, gut, aber unsere Tätigkeit besteht ja neben dem Unterrichten und dem Schreiben von Papieren, ist substanziell daraus, in solcher Art von Konferenzen rumzusitzen und sich Papiere anzuhören. Und das ist so ein bisschen so ein internationaler Wanderzirkus.
Okay.
Man ist dann immer froh, wenn man das Papier nicht schon dreimal gesehen hat. Also
okay. Ja, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich sehe solche Papiere halt gar nicht und ich denke mir, eigentlich müsst ihr doch da irgendwie jede Woche sitzen und irgendwie müsste jede Woche jemand sowas vorstellen und daraus muss dann hinterher auch bitte ein Podcast werden. Das ist wahrscheinlich
wir haben,
das, was
ja, wir. Ja, klar, wir haben ja das natürlich an unseren Unis so. Ja. Also jede vernünftige wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, ob in Amerika oder auch in Deutschland, die hat natürlich ihr, das nennt man eben Seminar, da kommt dann tatsächlich mindestens einmal also jedenfalls im Semester, einmal pro Woche ein Gast, der dann eben auch solche Forschungspapiere vorträgt. Also es ist schon so, dass wir sowas oft bekommen, aber jetzt halt in dem speziellen Rahmen in diesem Ausschuss, das würde wenig Sinn machen, über ein Jahr hinauszugehen.
Aber die Idee ist halt schon, man bringt eben Makroökonomen aus Deutschland zusammen, dann hat man auch so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen enger, sag ich mal, sowohl vom thematischen Fokus her manchmal, als auch einfach, dass man so informell sich halt austauschen kann.
Und ich meine, da gibt's schon auch ein deutsches Element. Wir reden dann schon immer mal wieder auch, sagen wir mal, über deutsche Wirtschaftspolitik, ja, in so informellen Panels. Also wir haben immer mal wieder, also als wir das physisch noch konnten, haben wir zum Beispiel beim Wirtschaftsministerium getagt und dann haben dann tatsächlich auch mit dort auf Abteilungs- oder Unterabteilungsleiterebene, weiß ich jetzt nicht genau, mit Leuten gesprochen. Im Finanzministerium haben wir das schon gemacht. Also das, also die Idee ist schon dann auch, also es gibt neben diesen ganz normalen, was an jeder normalen internationalen Konferenz passiert, nämlich diese Forschungsarbeit vorzustellen, tatsächlich auch so ein deutsches Element, wo tatsächlich dann auch über, sagen wir, spezielle deutsche Fragen der Wirtschaftspolitik diskutiert wird. Ich würde sogar sagen, zunehmend. Ne? Also wir machen das
ja, sogar ja. Häufig. Wobei man muss halt vorsichtig sein, der Verein für Sozialpolitik ist kein deutscher Verein, sondern ein deutschsprachiger Verein. Ganz wichtig, weil sonst einem immer die Kollegen aus der Schweiz, ja, und Österreich.
Gehen auch gerne nach Wien oder nach Zürich, nach Bern ins Wirtschaftsministerium und ins Finanzministerium. Wenn uns jemand zuhört und einladen will, wir kommen.
Ja. Wo ihr gerade deutsche Wirtschaftspolitik, haben wir eigentlich jemals über deutsche Wirtschaftspolitik intensiv gesprochen oder soll ich das mal auf die Themenliste schreiben?
Tu's mal auf die Themenliste.
Ne? Weil ich habe mich, als ihr das erwähnt habt, habe ich mich gefragt, wie ist die denn eigentlich, die deutsche Wirtschaftspolitik? So, und mir fallen da jetzt irgendwie nur Gemeinheiten ein, darum sollten wir da vielleicht mal ausführlich drüber sprechen, damit die Gemeinheiten weggehen. Patentsozialismus. Ich vermute, damit meintet ihr diese Forderung von, ich glaube, es sind 100 oder knapp über 100 Länder, die sagen, gebt doch bitte die Patente für die Impfstoffe frei, damit wir hier in unseren armen Ländern in Indien, irgendwo in Subsahara-Afrika oder so uns Impfstoffe produzieren können, ne?
Ja.
Ja. Ich habe da schon sehr, sehr viele Argumente von aus beiden Richtungen gehört, was ich noch nicht beantwortet gekriegt habe. Vielleicht könnt ihr das. Warum fordern die das überhaupt? Weil die könnten doch auch einfach Lizenzen nehmen und produzieren.
Also das ist eine Frage. Es ist tatsächlich nicht klar, mir auch nicht klar. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wird es immer unklarer, dass das sozusagen das Gebot der Stunde ist. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass um was es denen eigentlich geht, ist natürlich eine, ja, auch an, tatsächlich dann an die Grundlagenpatente. Das ist ja so ein, wenn man sich das vorstellt, ist ja nicht nur ein Patent, der jetzt hinter diesem BioNTech zum Beispiel Impfstoff steht. Das ist ja so eine ganze Patenthierarchie, die eben sozusagen von den Grundlagen der mRNA-Technologie bis dann eben zu dieser speziellen Verfahrenstechnik und so weiter das en masse herzustellen. Also es ist ja eine ganze Hierarchie und ein ganzes Sammelsurium von Patenten, das darf man nicht vergessen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man mit dem Ganzen und vielleicht, dass man glaubt sozusagen von bestimmter Seite an einen, sollen wir jetzt mal sagen, White Guilt oder entwickelte Welt Schuldkomplex appelliert, um da an, sagen wir mal, Grundlagentechnologie zu kommen. Das will ich nicht ganz ausschließen.
Aber das ist ja, also was ich halt nicht verstehe, ist, also ein Patent heißt ja nicht, ich habe das Geheimnis in meinem Stahlschrank weggeschlossen, sondern das heißt, es ist alles offen. Ich kann es benutzen, ich kann es nachbauen. Was mir sicherlich fehlen würde, ist wahrscheinlich Rohstoffe und Technologietransfer. Das sind so Flaschenhälse halt. Aber ich kann es halt nachbauen, aber dafür werde ich dann aber halt angezeigt.
Nee, das erstens. Und zweitens, das kannst du nicht. Warum? Weil diese Patente sind nicht so spezifisch, dass du das, also habe ich mir, das wusste ich auch nicht, aber das habe ich mir auch sagen lassen, die sind gerade in diesem hochkomplexen Bereich nicht so spezifisch, dass du das dann einfach nachbauen kannst.
Rüdiger. Patente müssen so sein, dass sie grundsätzlich die Herstellungsweise und Funktionsweise beschreiben. Das ist genau die Funktion eines Patents.
Ist so viel informelles Wissen drin.
Ja, halt. Das ist jetzt, da müssen wir unterscheiden zwischen dem Patent und der Produktion. Also das Patent ist tatsächlich, muss tatsächlich so spezifisch sein, dass es grundsätzlich das, was patentiert wird, Das muss ich mit dem Patent nachvollziehen können. Es wird aber nicht patentiert, der komplette BioNTech-Impfstoff, sondern es werden bestimmte Komponenten dieses Impfstoffes patentiert. Und das heißt, es gibt in dem Produktionsprozess eine ganze Reihe von Schritten, die sind gar nicht patentiert. Die sind aber Produktionswissen, ganz praktisches Produktionswissen.
Ja, vor allen Dingen, weil die das ja selber erst herausgefunden haben. Also ich habe mal eine unlängste Dokumentation von CNN über dieses Pfizer-Werk in Michigan gesehen. Ja, und was die da sozusagen on the fly, on the job, überhaupt erst gelernt haben, wie man das die Produktion nicht effektiv und effizient gestaltet. Das ist enorm. Also man muss da wirklich auch mal nochmal tatsächlich unsere nicht vorhandenen Hüte vor den Ingenieuren, vor den verfahrenstechnischen Ingenieuren im Werk selber ziehen. Was die in kürzester Zeit innerhalb von wenigen Wochen gelernt haben, ist wirklich absolut erstaunlich. Ja, und es ist eben nicht so, dass du, genau, wenn du das Patent hast, dass du dann in jedem Land der Welt mal von Kühleinrichtungen, Infrastruktur, Zwischenstoffen und so weiter, abgesehen, dass du das dann einfach nachbauen kannst. Das ist halt einfach nicht so.
Das meine ich mit Technologietransfer. Also das ist ja eigentlich das, was passieren muss. Eine Bauanleitung kann ich jedem geben, aber wie man ja das Werkzeug richtig ansetzt, das muss ich demjenigen zeigen. Und was ich halt nicht verstehe ist, also wir hatten ja in einer der ersten Sendungen, haben wir ja auch schon mal gesagt, also die Impfstoffhersteller, die können sich damit dumm und dusselig verdienen. Das heißt, sie haben ein hohes Interesse daran, möglichst viel Produktionsanlage zu haben, also möglichst viel Output erzeugen zu können. Und darum verstehe ich nicht, wie so eine Forderung dahin passt, wenn ich doch eigentlich davon ausgehen müsste, dass das BioNTech Pfizer sowieso sämtliche in Frage kommenden Werke schon unter Beschlag genommen hat.
Ja, das ist ein bisschen komplexer,
okay,
glaube ich. Und zwar, zunächst mal, es ist auch alles, was ich sage, ist vielleicht unperfekt, ja, im Sinne von, dass ich Dinge ausblenden muss, um die Sache zu vereinfachen. Und man kann da auch völlig anderer Meinung sein und gut begründet anderer Meinung sein.
Hauen Sie den wieder in den Kommentaren.
Ja. Zumindest für das, was ich über die Wettbewerbssituation, in der sich diese Unternehmen befinden, sage. Also man kann diese Wettbewerbssituation durchaus auch anders beschreiben. Aber zunächst einmal würde ich denken, ist die Wettbewerbssituation dieser Unternehmen, der unterschiedlichen Impfstoffproduzenten, relativ gut dadurch beschrieben, dass sie einerseits Preiswettbewerb betreiben, andererseits aber Kapazitäten benötigen, um zu produzieren.
Ja.
Und ein Wettbewerb, jedenfalls so lehrbuchmäßig, der sich durch Preiswettbewerb auszeichnet, hier sogar noch Preiswettbewerb zwischen differenzierten Produkten, die sind nicht alle gleich gut, gleich beliebt, diese Impfstoffe, ja, mit Kapazitätsbeschränkung ist wie ein Wettbewerb über Mengenanbieter. Mhm. Und das heißt, die haben alle, also ein reiner Preiswettbewerb ist einer, auch wenn ich da nur wenige Anbieter habe, habe ich typischerweise sehr wenig Marktmacht. Ein Mengenwettbewerb ist einer, wo ich typischerweise relativ viel Marktmacht habe bei den Anbietern. Also wir haben jetzt hier relativ wenige Anbieter, die zwar Preiswettbewerb betreiben, aber mit Kapazitätsgrenzen, also sind wir eigentlich wieder im Mengenwettbewerb. Also haben die relativ viel Marktmacht. Und wenn ich Marktmacht habe, dann fange ich halt an, strategisch über so einen Markt nachzudenken. Und hier ist die strategische Entscheidung, ist, wann möchte ich wie viel Kapazität aufbauen? Diese Entscheidung gibt es weiterhin immer noch bei den Impfstoffherstellern. Mhm. Und zwar in der Frage, möchte ich diese Impfmärkte heute bedienen oder möchte ich sie morgen bedienen? Irgendwann in der Zukunft ist klar, ist der Markt abgearbeitet, in Anführungszeichen.
Ja.
Dann ist auch hoffentlich irgendwann die ganze Welt geimpft. Aus Sicht der ganzen Welt macht es einen riesen Unterschied, ob das 2022 passiert oder 2023 oder 2025. Mhm. So. Das macht auch für uns einen riesen Unterschied. Nur, ein Stück weit und ohne da jemanden Böswilligkeit unterstellen zu wollen. Das sind in der Regel irgendwie im weitesten Sinne Mediziner und ich unterstelle ihnen auch nie Böswilligkeit, dass sie irgendwie sich da selber auf Kosten anderer bereichern wollen. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt natürlich sowas wie schludern lassen. Ja, also mit wie viel Nachdruck betreibe ich Kapazität aufzubauen? Und da habe ich folgende Situation jetzt bei den Impfstoffherstellern. wenn die langsam Kapazität aufbauen, ja, dann ist es so, dass irgendwie dann doch noch eine Mutante vorbeikommt und dann es wahrscheinlicher wird, dass ich auch in Europa noch mal eine dritte Impfdosis absetzen kann, vielleicht auch noch mal in 2024 die vierte oder so.
Geplante Obsoleszenz.
Sowas. Ja, ja, also wie gesagt, man kann halt sagen, ja, irgendwie, es ist irgendwie ganz böse oder so, es ist wirklich Absicht, aber ich muss da noch nicht mal Absicht unterstellen, sondern einfach nur zu sagen, ja, ich kümmere mich halt nicht ganz, also ist Nachlässigkeit halt, Nachlässigkeit reicht.
Das ist ja auch eine Investition und du kannst ja nicht beliebig viel investieren, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht. Also das kannst du machen, wenn der Staat sagt, ja, ich übernehme jeden Preis, ich zahle jeden Preis. Aber damit hat der Staat ja schon aufgehört, das zu tun.
Ja, aber das wäre trotzdem die Lösung. Und das
ist klar.
Jetzt nochmal zur Ausgangsfrage eben zurückkommen. Die Frage ist, was wollen wir, worum geht die Diskussion eigentlich? Ja, das ist doch die eigentliche Frage. Wollen wir jetzt hier, geht es zunächst mal darum, möglichst schnell die ganze Welt zu impfen? Und da scheint mir, also da habe ich mich inzwischen überzeugt davon, dass eine Freigabe von Patenten und selbst eine Lizenz, eine Zwangslizenz, denn das ist auch ein extrem kompliziertes juristisches Konstrukt, das muss wirklich ausgearbeitet werden und so weiter, dass das jetzt zur Zeit einfach nicht der Flaschenhals ist, ja. Der Flaschenhals ist einfach die Produktionskapazität, zum Teil Zwischenstoffe und so weiter. Und das muss halt ausgebaut werden. Und das löst man nicht dadurch, dass man jetzt hier Patente vergibt. Und theoretisch ist ja sogar so Moderna und wenn ich richtig weiß, auch BioNTech sagen schon seit einiger Zeit, dass sie ihre Patente nicht erzwingen werden. Also sie würden, wenn jemand das machen will, produzieren will, würden sie das nicht erzwingen vor Gericht, aber es passiert ja trotzdem nichts und das heißt, dass es eben andere Gründe hat, warum eben der dass wir immer noch nicht genug Impfstoff jetzt für die Welt haben. Darum geht's ja jetzt, ja. Und das scheint mir die Lösung eben zu sein, die kurzfristige Lösung ist, dass der Staat, dass die Staatengemeinschaft in dem Fall, die internationale Gemeinschaft, tatsächlich weiter an Kapazitätsaufbau baut, ja, und dann im Zweifel das eben den ärmeren Ländern dann einfach schenkt, ja. Das ist, glaube ich, die richtige politische Maßnahme. Eine andere Diskussion ist jetzt eine generelle Diskussion. Kann man einen Punkt machen, dass unser Patentsystem, das Patentsystem in den USA, vielleicht auch in Europa, in den USA, das gilt, ich habe mich ein bisschen umgehört unter Ökonomen, die das besser wissen als ich, ist ja nicht mein Spezialgebiet, die sagen vor allem, das USA-Patentsystem hat schon gewisse Dysfunktionalitäten, denn was ist ökonomischen Patent? Patent ist eben, dass wir temporär einer Firma ein gewisses Monopol einräumen, ja. Und warum sollten wir das tun? Monopole sind ja zunächst mal was Schlechtes. Weil wir eben dynamisch dadurch Anreize schaffen, dass eben Firmen was erfinden, ja. Weil sonst, wenn die nichts davon hätten und das jeder sofort nachbauen kann und nachmachen kann, naja, dann gibt's halt auch keinen Anreiz tatsächlich oder nicht so großen Anreiz, was Neues zu erfinden.
Hat das eigentlich, wir behaupten das immer so, hat das jemals jemand ausprobiert, ob das wirklich so ist? Ob nicht vielleicht Ursahin, der BioNTech-Typ, ob der das nicht trotzdem gemacht hätte?
Ja, in dem Einzelfall schon, aber du musst ja das, wir reden ja jetzt, bin jetzt bewusst weggegangen von dem konkreten Fall. Da haben wir, glaube ich, das Argument schon gemacht, dass das Patent einfach nicht das Problem ist, ja. Und zwar auf der einen Seite, wie auch auf der anderen Seite. Aber man kann ja schon mal fragen, jetzt generell, sind diese Patente oder auch Pharmapatente, gibt's da Probleme? Und ich glaube tatsächlich, man kann da zu viel tun. Ich glaube, das ist der Punkt halt einfach, ja. Man kann da zu viel tun, man kann zu viel Patentschutz machen, weil dann eben tatsächlich Marktmacht ausgebeutet wird. Es gibt alle möglichen Probleme, die da Ineffizienzen damit entstehen. Aber ich glaube auch, dass eine Nulllösung, das ist halt überhaupt kein Patentschutz, das glaube ich auch relativ sicher, dass das nicht die optimale. Und das muss man halt dann ausprobieren und immer wieder nachsteuern, immer wieder untersuchen, was das jeweilige ist.
Lass mich vielleicht an der Stelle gerade noch mal kurz einhaken. Und zwar, der Holger hat vorhin einen Punkt gemacht zu den Patenten, der in dieser Diskussion über das, was du gesagt hast, hinaus wichtig ist. Nämlich, es gibt nicht nur diese Dimension von ein Patent verleiht temporär eine Monopolstellung, sondern auch, das würde auch ein Schutz von Betriebsgeheimnissen tun. sondern was ein Patent eben auch ist, ist eine schriftliche Niederlegung von irgendeinem Produktionsprozess oder einem Produkt oder ähnlichem. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Patenten, nämlich Patente bauen aufeinander auf. Es gibt das eine Patent zitiert ein anderes Patent. Und diese Verschriftlichung von Erkenntnis, von Produktionserkenntnis, die ist eben auch ein ganz wichtiger Teil des Prozesses. Und von dem, was ich wahrgenommen habe an der ökonomischen Literatur zu Patenten, die setzt heutzutage auch ganz massiv an diesem Punkt an. An dem Punkt ist das Patentwesen so, dass es direkt, nicht über Anreize, sondern direkt, natürlich wirken da auch Anreize, aber direkt Innovation fördert oder behindert. Und zwar hat das was damit zu tun, ob ich durch das Patentwesen eine neue Idee, die auf einer alten Idee aufbaut, relativ einfach machen kann und dann eine gute Möglichkeit habe zu sagen, okay, du hattest die Idee, den Teil, den bekommst du abgegolten. Natürlich, ja, aber meine Idee baut darauf auf und ich kann da richtig frei drauf aufbauen. Du hast einfach nur das Recht, dein Recht durchzusetzen. Das ist die gute Wendung des Ganzen. Die negative Wendung des Ganzen, die haben wir gerade bei Softwarepatenten relativ viel wohl. Von dem, was ich auch da, genau wie Rüdiger, bin ich nicht der Experte. Ich habe ein bisschen mich mal immer wieder so, man kriegt was mit auf Vorträgen und so weiter.
10 Jahre lang haben Apple und Samsung nichts anderes gemacht, als sich gegenseitig für Patente zu verklagen, ne?
Genau.
Und so erfunden, aber geklagt, ja.
Und der Punkt ist eben, da kann ich, und das verbindet das Ganze vielleicht auch mit einem der Vorträge, die wir heute hatten, zu Unsicherheit, ja. Da kann so ein Patentsystem, wenn es dysfunktional ist, sehr viel Rechtsunsicherheit generieren. Ja, nämlich, wie viel kann ich, wenn ich irgend so ein Patent habe, das völlig unklar formuliert ist, was jemand anders dann zitiert, darauf aufbaut, irgendwas macht, wie viel von dem Kuchen, den der produziert, kann ich damit abgrasen?
Das ist also, es gibt einen Fachbegriff dafür, das nennt man Patentrolle. Also quasi, das sind Leute, die sich oder Anwälte, die sich darauf spezialisieren, quasi einfach mal zu verklagen, um mal zu gucken, was passiert. Und wenn du das natürlich hast, dann kann so ein Patentsystem in der Tat dysfunktional werden. Ja.
Ich habe noch einen Punkt von eben, und zwar, wenn ich der Kapazitätsidee, also eine Kapazität in der Impfstoffherstellung von Christian folge, dann würde das bedeuten, dass wir möglicherweise sogar gerade schon Kapazitäten haben, die einfach nicht genutzt werden. Sei es aus Schludrigkeit, sei es aus Investitionszurückhaltung oder sowas.
Ja, das ist eher unwahrscheinlich, weil wenn wir Preiswettbewerb haben mit Kapazitäten, dann willst du eigentlich immer an der Kapazitätsgrenze produzieren.
Okay.
Ja, weil du für jede Einheit, die du verkaufst, machst du gerade noch einen Gewinn. Und wenn du die Einheit, die Nachfrage ist immer höher sozusagen, kannst du Zeugs immer absetzen. Und wenn jetzt, also du willst dann den Preis so hoch wählen, dass gerade die Nachfrage so klein wird, dass nur jetzt die reichen Länder gerade einkaufen. Aber wenn du noch Kapazität über hättest, dann verkaufst du die auch noch für einen etwas niedrigeren Preis. Warum? Weil du ja deinen Konkurrenten dann was wegnimmst, nicht dir selber. Zunächst einmal, ja. Also das ist so ein bisschen die Situation, wenn wir Kapazitäts- und Preiswettbewerb miteinander verschränkt haben.
Es geht tatsächlich darum, sag mal, wie enthusiastisch bist du selber, Kapazität aufzubauen, oder wie schludrig bist du da? Und da, wie gesagt, ist halt klar, das ist unsere alte Forderung. Hier müssen die Staatengemeinschaft in dem Fall, wenn es jetzt um die ganze Welt geht, eben einschreiten und sagen, baut auf, wir kaufen euch das ab, ja. Und das scheint nach wie vor die Lösung für das akute Problem zu sein, den Impfstoff möglichst schnell für die ganze Welt bereitzustellen, weil es eben, wie gesagt, diese Schludrigkeiten, die Christian angesprochen hat, gibt. Und dann muss man separat davon betrachten, ist unser Patentsystem, und da muss man tatsächlich sehr dann in die Details der Rechtssysteme jeweils gehen, das können wir jetzt hier nicht abhandeln, aber sozusagen hat man es da an bestimmten Stellschrauben überdreht oder nicht? Ja, das ist eine Diskussion, die interessant ist, die auch wichtig ist. Die bringt nur jetzt erst, das ist eine Grundsatzdiskussion, die bringt es erstmal für die Vakzinfrage erstmal überhaupt nichts. Ja. Und ansonsten, das ist der letzte Punkt, natürlich ist in diesen Forderungen, also gerade von amerikanischer Seite, natürlich amerikanische Industriepolitik dabei, weil die Patente werden natürlich, oder zwei der drei mRNA Patente sind ja europäisch, ja, oder deutsch in dem Fall. Das ist natürlich klar, dass die Amerikaner die Europäer da ein bisschen schwächen wollen, ja, und wenn diese Patente frei, das ist ist der Biden nicht. Also einerseits hat er natürlich innenpolitischen Druck von seiner, sagen wir mal, von seiner Linksaußenfraktion, aber das ist eben für den billiges, relativ billiges Value Signaling hier, weil er dann dem europäischen, den Europäern industriepolitisch auch noch eins auswischt. Das darf man nicht unter, das darf
Stimmt, man darf immer nicht vergessen, dass wir eigentlich gar keine Freunde sind, weil Staaten keine Freunde haben, sondern nur Interessen, ne?
Ja, so muss man das eben knallhart sagen. Und hinzu kommt, dass der Biden halt, wie gesagt, lass es uns Big Pharma endlich mal zeigen, ja. Das ist ja auch in Deutschland so dieser linke Diskurs. Und da muss ich dann sagen, habe ich halt überhaupt kein Verständnis dafür, weil Big Pharma hat uns, sagen wir mal, die Kartoffeln aus dem Feuer geholt, ja. Ohne Big Pharma nix Impfstoff und so, ja. Also, muss man mal ganz gnadenlos sagen. Und also das, wenn es dann in so eine Diskussion geht, da höre ich dann auch tatsächlich, da verliere
ich. Wobei ich glaube, die Big Pharma-Kritik, die setzt ja vor der Pandemie schon an. Ne?
Also, ja, aber ich sage, das ist halt so ein ewiger Wiedergänger, der man jetzt halt auch wiederkommt. Wenn man nichts mehr weiß oder wenn man kein Argument mehr hat, dann kommt dann immer noch das Argument, lass uns mal Big Pharma enteignen.
Aber wäre halt die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wäre Big Pharma schon enteignet gewesen und hätten wir medizinische Forschung auf irgendeine andere Weise organisiert als über große Kapitalgesellschaften. Ich fände das ja immer noch ein spannendes Experiment. Man kann es leider
nicht lokal. Klar, das Patentteste vielleicht bekommen. Das hätte man, den Sahin, wenn der bei einem Max-Planck-Institut oder keine Ahnung wo angestellt wäre, das hätte der auch gefunden. Aber es brauchte Pfizer, ja, um das Ding zu produzieren. Darum geht's ja. Ja, also, du brauchst die massiven Kapazitäten und auch die verfahrenstechnischen Erfahrungen der Pfizer-Ingenieure in dem Fall jetzt, ja.
Die hättest du ja trotzdem gehabt. Nur Pfizer hätte halt dieses Werk nicht gebaut, weil Pfizer irgendwo am Markt sich versorgt hätte, sondern dieses Werk wäre da gewesen, weil irgendein Staat irgendwann mal beschlossen hätte, wir bauen dieses Werk, um Medikamente herzustellen, das wäre dann umgebaut worden.
Diese Verfahrenstechniker in den Pfizer, das sollen dann Staatsbeamte sein, also Holger. Glaubst du wirklich, dass das dann besser gelaufen wäre?
Weiß ich nicht. Ich weigere mich, sagen wir mal so, ich weigere mich zu glauben, dass es schlechter gelaufen wäre, weil ich es noch nicht gesehen habe.
Aber wie hieß der VEB für Chemie und Pharmazie in der DDR? Also ich weiß es nicht. Also natürlich haben auch die kommunistischen Länder haben substanzielle Pharmaforschung betrieben,
ja.
Aber gerade da, wo sozusagen angewandte medizinische Forschung große Fortschritte gemacht hat, das waren nun mal zwischen 1917 und 1989 war das nicht unbedingt die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten.
Die Erklärung ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu billig, weil da hatten wir ja auch noch ganz andere Probleme mit Systemkonkurrenzen und tatsächlich der Idee, also was ja auch super funktioniert hat, die einfach in Grund und Boden zu rüsten und dann ist ihnen Tschernobyl um die Ohren geflogen und sie konnten überhaupt nichts mehr bezahlen. Meine naive Vorstellung ist so ein bisschen, also mir ist völlig klar, entweder organisiert der Markt die Ressourcenverteilung, ja, oder der Staat organisiert die Ressourcenverteilung. Wenn der Markt das organisiert, dann geht das nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Wenn der Staat das macht, geht es auch nach Gesetzmäßigkeiten und die heißen Klüngel.
Aber das ist schon mal ein Denkfehler.
Okay.
Weil es geht eben, zunächst mal geht's erstmal darum, möglichst viele Ressourcen, in dem Fall Impfstoffe herzustellen, ja. Und das kann typischerweise, wenn man den Markt funktionieren lässt, kann der Markt dann besser. Der Punkt war ja immer, die Diskussion haben wir jetzt schon ein paar Mal geführt. Der Staat hätte eben sagen, durch verschiedene Möglichkeiten, einerseits direkt mit Kapazitätsaufbau zu helfen, dann aber auch Abnahmegarantien zu geben in höherem Maße, als er das getan hat, ja. Und dann hätte der Staat ja später das eigentliche Vakzinverteilung macht er ja jetzt auch, hätte er ja organisieren können. Also das tut er ja auch. Und wobei auch da muss man sagen, eine dezentrale Lösung. In Deutschland ist es erst richtig losgegangen, als die Hausärzte tatsächlich dann massiv eingestiegen eingestiegen sind. Amerika hat geholfen, als wir weg sind von den großen Impfzentren, wo dann eben die lokalen Apotheken geimpft haben. Auch da braucht man, macht's die Mischung am Ende. Aber zu sagen, man muss zunächst mal auseinanderhalten, wer produziert den größeren Kuchen in der schnellsten Zeit, ja, von dem, was dann, wie bringe ich dann diese Ressourcen jeweils in dem Fall tatsächlich in die Armen von Leuten. Das sind unterschiedliche Fragen. Und der Staat hat da jeweils unterschiedliche Rollen zu spielen, optimalerweise.
Okay, dann anders gefragt. Wie könnten wir, ja, in meinem Utopia jetzt, wie könnten wir den Staat in einer solchen Weise ertüchtigen, dass er in der Lage wäre, das zu leisten, was Pfizer geleistet hat?
Unklar, dass man das kann, weil es hier eben um Profitmotive geht.
Ja, ganz, ich sage es auch, also dann sähe der Staat nicht viel an, also ich befürchte, dann sähe dein Staat nicht viel anders aus als der Markt, aber in Grün. Also
ja,
Grün
oder Blau oder mit anderem Klüngel, ja.
Nee, das ist nicht der Punkt, sondern du musst halt denken, was typischerweise in solchen Forschungsprozessen knapp ist, ist die Arbeitsstunden, die die paar Leute haben, die gerade die passende Idee haben. Ja. So, und die muss ich dazu kriegen, also hier nicht irgendwie Einzelkämpfer, Einzelforscher, sondern Teams von Forschern, 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag zu arbeiten, und zwar für echt viele Monate.
Ja, da haben wir Mittel und Wege für.
Ja. Das kann auch ein Staat tun, mit Sicherheit nicht mit dem Gewehr in der Hand, aber dann sieht es halt ganz genau so aus, ja, dass ich halt anfange, die Leute entsprechend monetär zu entlohnen. So, klar. Das Ganze funktioniert für den Staat. Das könnte ich ja sagen, mal machen wir das halt. Ja, dann hast du aber die nächste Frage ist, jetzt in der Pandemie ist es vielleicht noch relativ einfach, ja, weil sozusagen da ist diese Pandemie da und du weißt, okay, für diese Pandemie muss ich jetzt irgendwie genau den Impfstoff entwickeln. Mhm. Fein. Davor stehen aber Jahre, wo diese mRNA-Technologie erforscht wird. Da will ich jetzt, brauchst du an der Stelle irgendeinen Verwaltungsbeamten, der halt sagt, ja, wunderbar, mit dem Steuergeld vom Holgi, da gehe ich hin und sag, die BRNA-Technologie, die wird jetzt gefördert, weil ich finde die geil. Und mRNA finde ich nicht so toll, weil mir gefällt der Buchstabe B viel besser, weil B ist ja besser.
Aber so, ist das nicht, wenn da der Investor kommt und dafür sorgt, dass diese Forschung betrieben wird, ist das nicht eigentlich dasselbe in Grün?
Nee, weil der muss dich überzeugen, dass er irgendwie gut darin ist, herauszufinden, welche Leute tolle Produkte entwickeln. Ja, und der kann dich halt nicht zwingen. Weil am Ende, der Punkt ist, oder hier, da ist halt das Problem, der Staat geht halt hin und sagt dir, du musst jetzt die Steuern bezahlen. So, und dann kannst du nicht sagen, nee, aber ihr verfolgt echt doofe Projekte, weil ich hab mich da mal schlau gemacht und BRNA ist eine echt doofe Technologie, mRNA ist die viel bessere Technologie, auch wenn die nicht mit B anfängt.
Wir sollten jetzt mal dazu sagen, dass das jetzt ein komplett ausgedachtes Beispiel ist.
Rudi, sie werden dich nicht in den Knast schmeißen in den USA, nur weil du solche Dinge mit uns durchdenkst.
Nein, nicht, dass die Leute wieder in den Kommentaren sagen, die Ökonomen haben keine Ahnung von Impfstoffherstellung.
Ach so.
BRNA gibt's gar nicht.
Wir müssen es unbedingt mal volllaufen lassen und dann ganz viel solche Sachen erfinden.
Ja, also was ich sagen will ist, du kannst natürlich im Staat versuchen, ganz viele Anreizmechanismen, die der Markt hat, nachzubauen. Ja. Dann wird aber dein Staat dem Markt immer ähnlicher im ersten Schritt. Ja. Aber im letzten Schritt scheitert er. Warum? Weil am Ende immer eine Verantwortungsverschiebung passiert. Weil ich durch Steuern Dinge erzwinge und dann kann ich schludrig sein, ich muss dich nicht mehr überzeugen. Und sozusagen diese Informationsgewinnung, die in privaten, freiwilligen Interaktionen passiert, die ist eben tatsächlich zentral, überall da, wo es um Informationen geht. Natürlich gibt's total viele Sachen, nicht, dass ich da wieder falsch verstanden werde, weil ich werde ja immer in so eine komische Richtung gedrückt, aus der ich gar nicht komme. Natürlich gibt's super viele Sachen, die der Markt problematisch kann. Auch da geht's um Informationen. Da geht's darum, private Informationen auszubeuten gegenüber anderen. Da geht's darum, in schlechte Koordinationen zu kommen, Versicherungen nicht produzieren zu können wegen Informationsproblematiken und so weiter. Nur, ich glaube, Erfindungsprozesse fallen halt typischerweise nicht da rein.
Man sollte vielleicht auch nochmal dazu sagen, das bedeutet jetzt nicht, dass in jedem Einzelfall der Erfinder nur durch monetäre Anreize motiviert.
Also ich glaube, als letztes ist das. Ich glaube, das ist das als letztes ist sogar.
Ja, vielleicht. Der Punkt ist aber noch nicht mal so die Erfindung. Es werden ja auch viele Dinge in staatlichen Institutionen übrigens, sollte man schon mal dazu sagen. Also es gibt ja Fraunhofer,
die Helmholtz. Es gibt einen sehr interessanten Podcast, der seit 8 Jahren läuft. Der heißt Resonator und ist von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Und wenn ich euch eins garantieren kann, die werden alle nicht durch Geld motiviert.
Klar, da sind natürlich viele Nerds und so weiter. Das ist schon klar. Und ich will auch dem Sahin da gar nicht so unterstellen. Der arbeitet da ja schon länger dran. Und bastelt darum und so weiter. Das ist alles völlig klar. Ja. Ich glaube aber, von einer reinen Grundlagenforschung, wo die Leute tatsächlich intrinsisch motiviert sind, zunächst mal, ja, geht ja Christian und mir auch so. Ja. Also wir könnten im Zweifel bei einer Investmentbank in deren Ökonomieabteilung auch deutlich mehr verdienen, als wir in unseren Universitäten, wo wir eben Grundlagenforschung zu betreiben machen. Also insofern gibt es völlig klar andere Motivationsgründe für Leute. Der Punkt ist, dann am Ende aber von dem Schritt von der ursprünglichen Erfindung dann also eine Invention zu einer Innovation zu machen im Grunde genommen. Also die dann wirklich marktreif zu bringen, das dann wirklich in die Massenproduktion zu bringen. Im Zweifel jetzt nicht in dem Fall, aber Marketing zu machen, also das, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt, aber im generellen Fall, das kann der Privatsektor halt einfach tatsächlich in den allermeisten Fällen besser. Und insofern geht es eben darum, da eine intelligente Mischung zwischen Privat- und Staatswirtschaft zu finden und nicht da ideologisch auf der einen oder anderen Seite zu beharren.
Ja, und Wissenschaft sozusagen intern gesehen, ja klar, natürlich haben wir alle ein Erkenntnisinteresse. Aber wenn ich überhaupt keine Anreize hätte, nie gehabt hätte in meiner Karriere für Karriere, dann hätte ich, glaube ich, nie ein Papier fertig aufgeschrieben. Ja, ich habe die Dinge irgendwann verstanden.
Ja.
Und dann kommt halt die mühselige Arbeit, das so aufzuschreiben, dass es auch andere verstehen, was ich verstanden habe. Und das tue ich halt, weil das zum Geschäft gehört. Aber da endet bei mir dann zum Teil jedenfalls die intrinsische Motivation schon relativ stark, sondern dann sagt man, klar, ist
jetzt in den Kommentaren wirst du jetzt wieder dann als der neoliberale Ökonom.
Nee, das ist doch, interessanterweise deckt sich das ja ungefähr auch mit der Begründung, oder ist das eine gute Begründung dafür, dass ich meinen Master nie gemacht habe? Ja, irgendwann gab es keinen starken intrinsischen Anreiz mehr, das zu machen. Und wenn jetzt von außen jemand gekommen wäre und gesagt hätte, sobald du deinen Master hast, kriegst du hier diese Führungsposition oder weiß der Geier irgendwie was, dann hätte ich mir tatsächlich auch nochmal diese 8 Wochen freigeschaufelt, um die Arbeit runterzuschreiben, die ich fertig gegliedert in der Schublade liegen habe.
Ja, klar.
Ja, gut. Passt schon, passt genau. Dann hätten wir noch auf dem Zettel stehen, also Geldpolitik und Ungleichheit werden wir heute nicht mehr schaffen, aber Bildungsfolgen von Corona haben wir noch auf dem Zettel stehen. Ihr habt beide Kinder, ne?
Ja.
Gut.
Ja.
Wie wirkt sich das denn überhaupt aus auf eure Kinder? Werden die döver dadurch? Weil meine nicht.
Aber das deckt sich auch tatsächlich mit Umfrageergebnissen, die ich gesehen habe.
Ja.
Der Ludger Wössmann aus München hat die Sachen relativ intensiv beforscht. Und die haben halt genau mal nachgefragt, wie viele Stunden denn die Kinder tatsächlich beschult werden, wie der Eindruck ist, wie die Lernfortschritte sind und so weiter. Und was man findet, ist, dass je günstiger die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern sind und je besser gebildet die Eltern sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder relativ gut auch schulisch mit der Corona-Situation klarkommen. Es gibt sogar da einige, die sagen, meine Kinder lernen mehr als wenn sie regelmäßig zur Schule gehen würden.
Absolut. Mehr und in kürzerer Zeit. Das finde ich das Faszinierende daran.
Ja, aber das ist wirklich tatsächlich, also Christian spricht den wunden Punkt an. Ludger Wössmann hat, ist ja auch durch die Presse gegangen, in denen, wo er sehr hohe Zahlen an langfristigen Bruttoinlandsproduktsverlust durch die Corona-Krise, wenn man jetzt also nichts weiter macht, in den Raum gestellt hat. Da bin ich ehrlich gesagt, Christian, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch, weil er da sozusagen alte Ergebnisse nimmt von so partiellen Geschichten, wo es mal Lehrerstreik gab,
ja,
und wo dann die Kinder mal ein Vierteljahr weniger hatten. Und da findet man tatsächlich partiell in diesen Studien relativ große, auch langfristige Lohnausfälle, die dann letztlich auch Bruttoinlandsproduktsausfälle bedeuten für diese Schüler. Das so einfach auf eine gesamte Ökonomie hochzurechnen, finde ich ein bisschen problematisch.
Finde ich, das kam mir, das ist schön, dass du das sagst, das kam mir nämlich auch sehr seltsam vor, weil ich vor allen Dingen gedacht habe, ja, Moment mal, was ist denn da eigentlich die Vergleichs, mit wem wird der da eigentlich verglichen, weil es betrifft ja alle dieses Mal und nicht nur einen kleinen Bereich. Ja,
das ist eben sehr schwer, wirklich auseinanderzuziehen. Also man kann das gut wenn man das sozusagen auf der Mikroebene kann man das ganz gut identifizieren. Und da will ich die Zahlen auch gar nicht anzweifeln, das aber so hochzurechnen. Ich meine, wenn das stimmt, dann müssten wir alle einfach, da hätten wir ein riesiges politisches Interesse daran, einfach, würde ich sagen, 13, 14, 15 Jahre zur Schule zu gehen. Ja, vielleicht
stimmt
das richtig.
Ja.
Vielleicht ist das, und wir würden unser Bruttoinlandsprodukt massiv zu erhöhen.
Ich denke, das wäre, also sozusagen eine Sache würde ich aus den Sachen von Ludger Wössmann auf jeden Fall schließen wollen. Wir sollten 12 Jahre Schule für alle haben. Abgesehen davon.
So wie in Amerika, ja.
Ja. Ja, aber sozusagen konkret erstmal sind das die Zahlen, sind das halt, es gibt halt einige, für die ist es sogar eine Verbesserung, aber für die breite Masse, insbesondere wo die Eltern in schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnissen
sagen wir es gnadenlos. Also man sieht richtig, du siehst eine Zweiteilung in den Zahlen zwischen Akademikerhaushalten und Nicht-Akademikerhaushalten.
Okay.
Und das ist halt sehr schrecklich. Also wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, über die aggregierten Zahlen, was uns da alles an Bruttoinlandsprodukt entgeht, da kann man streiten, da würde ich zumindest Fragezeichen setzen. Aber was eben sehr beeindruckend im negativen Sinne sind halt die Verteilungsaspekte des Ganzen. Und es geht sogar so weit, dass selbst Politikmaßnahmen, das zeigte auch in diesen Umfragen, Politikmaßnahmen, die eigentlich dafür da sein sollten, die Ungleichheit ein bisschen aufzuheben, also was weiß ich, Förderunterricht am Nachmittag und so weiter und so fort. Wenn du guckst, wer das eigentlich macht, sind wieder die Akademikerkinder. Die Nicht-Akademikerkinder gehen da kaum hin, das heißt, du erreichst die gar nicht. Und das ist halt natürlich, das macht mir schon Sorgen, dass wir uns da verteilungspolitisch ein Riesenproblem aufgebaut wird, das uns auch über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte echt noch beschäftigen wird. Und das war schon, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist schon erschütternd. Und da müssen wir irgendwas tun. Es ist ein bisschen unklar, was. Vor allen Dingen, weil der Bund nichts tun kann oder nur wenig tun kann, ja. Weil die Bildungspolitik tatsächlich innerhalb der Länder ist. Und man hat ja gesehen, also man muss schon sagen, dass die Politikkapazität der Länder, also ich bin skeptisch über unseren Föderalismus geworden während der Corona-Krise. Ich muss sagen, in den USA war ich froh, dass es Föderalismus gab, weil da hatten wir den Verrückten im Bund, ja, und es konnten die lokalen Gouverneure wenigstens etwas machen. In Deutschland muss ich umgekehrt sagen, gerade wenn ich mir diese Bildungsdaten jetzt angucke, ich bin da nicht mehr so begeistert vom deutschen Föderalismus.
Zumindest im Bildungsbereich.
Ja, redet hier über die Bildungspolitik.
Die Kultusbürokratie ist halt ganz, die ist halt schwierig, besonders schwierig in den Ländern.
Schwierig
ist es. Die ist halt ganz, also da sind ganz viele Interessen, die da drin verwoben sind. Und das macht sie, glaube ich, zu so einem schwierigen Politikfeld. Also da gibt's einfach viele Akteure. Da gibt's einmal die fiskalischen Interessen der Länder, weil natürlich neben der Polizei sind die Schulen der große Ausgabenposten, also die Lehrergehälter, der große Ausgabenposten der Länder. Insofern alles, was ich da bewege, hat sofort massive fiskalische Wirkungen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich erhöhe die Zahl der Lehrer um 10% oder so, weil ich halt ein Schuljahr dranhänge. Ja, das ist für so ein Land nicht so ohne weiteres zu machen.
So, ja, dann hast du ja auch noch das Problem, dass du in Nordrhein-Westfalen dann die Ausgaben um 10% erhöhst, aber alle Abiturienten dann nach Bayern verschwinden und da studieren. Das heißt, du pumpst im Grunde das Geld auch noch in die anderen Bundesländer, mit denen du ja im Prinzip dann auch noch konkurrierst am Ende.
Ja, das kommt dazu. Dann hast du sozusagen die Interessen der Lehrer, ja, die auch einfach viele sind und die auch eine relativ starke politische Lobby haben. Du hast die Interessen der Schüler und die hast die Interessen der Eltern. Und die sind alles Gruppen, die haben unterschiedliche Interessen. Und ich glaube, die miteinander zu verweben und auszutarieren und so, das ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht aus Sicht dieser Bürokratie. Aber die ist eben schweinelangsam. Ja? Also sozusagen im einfachsten Fall, selbst ein Innenministerium ist halt relativ einfach. Du hast die Interessen der allgemeinen Bevölkerung, möglichst viel Sicherheit zu haben, jetzt mal ganz platt gesprochen, und die Interessen derjenigen, die kriminell sind, die werden typischerweise nicht mit berücksichtigt bei der Innenpolitik im Sinne von positiv berücksichtigt. Natürlich habe ich auch da fiskalische Interessen dran. Aber die Interessenlage ist weniger auf Ausgleich bedacht in anderen Feldern als so in diesem Bildungsfeld. Und ich glaube, deshalb ist es halt auch ganz schwierig. Aber ja.
Das große Problem ist halt, das weiß ich jetzt wiederum auch von engen Freunden, die in der Bildungsforschung unterwegs sind, die sagen halt, dass die Kultusbürokratie in Deutschland im Grunde komplett beratungsresistent ist und auch wirklich Wissenschaft als Argument da überhaupt nicht ankommt, sondern derart ideologiegetrieben ist, insbesondere auf politischer Ebene, dass du da die schönsten Daten der Welt produzieren kannst, du kommst gegen diese Ideologien nicht an, die da beharren.
Das glaube ich tatsächlich, vor allen Dingen, weil mein Eindruck ist, man redet ja immer so, der Staat kann sich, weil er eben an ein bestimmtes hierarchisches Gehaltsstruktur einfach festgelegt ist, ja, der kann sich auch nicht unbedingt das beste Humankapital kaufen. Nun muss man sagen, ich habe jetzt im Zug der Corona-Krise, schon ein bisschen vorher, aber vor allem der Corona-Krise, Christian auch, noch mehr als ich, so mal ein bisschen auch einen Einblick bekommen, wer so in so Bundesministerien arbeitet. Und da muss man tatsächlich sagen, da ist das gängige Narrativ, das sind halt irgendwie Leute, die es in der freien Wirtschaft nicht geschafft haben, die sie in eine ruhige Kugel schieben wollen. Da muss man echt sagen, das stimmt halt überhaupt nicht. Das sind wirklich super fähige Leute, das ist ein extrem hohes Humankapital. Da können die Deutschen sich wirklich auch glücklich schätzen, dass da so gute Leute waren. Mein Eindruck ist aber doch, das ist jetzt das Negative, ich weiß nicht, ob das jeweils für die Landesbehörden und für die Landesbeamtenschaft soweit auch gilt, ja. Ob da das Humankapital auch noch so gut ist wie im Bundesbeamtenapparat. Mein, sagen wir mal, Casual-Eindruck ist nicht unbedingt. Und insofern, das mag eine Erklärung für diese Beratungsresistenz sein. Das andere ist natürlich, man darf nicht vergessen, dass eine Krise, das haben wir, glaube ich, vielleicht auch schon mal hier im Podcast gesagt, aber vielleicht auch schon mal vorher, dass die Zeitdimensionen, in denen Bildungspolitik normalerweise vor der Pandemie läuft, sind halt ganz andere als zum Beispiel die Finanzpolitik. Ja, für die Finanzpolitiker, für die ist es schon mal, bedeutet halt eine Krise, dass man innerhalb von einem Wochenende irgendwelche Banken retten muss oder so. Also die haben ganz andere Zeithorizonte. Ja, für die Bildungspolitik, die typische Krise vor Corona, war für die halt, okay, die Volkszählung oder der Mikrozensus kam raus und in 10 Jahren haben wir mehr Abiturienten oder so. Wir müssen in 10 Jahren schaffen, mehr Studienplätze aufzubauen. Ja?
Das Kurzfristigste für die war PISA. Das war immer das Kurzfristigste. Das, also, oh Gott.
Ja, aber die hatten jetzt plötzlich, eine Krise, die fast so akut ist wie eine Finanzkrise, ja. Und dafür waren die auch mental vermutlich nicht ausgestattet, tatsächlich auch vorzugehen, ist mein Eindruck.
Ich hätte eins noch, wir hatten eben die Bildungschancen, also die unterschiedlichen Bildungschancen und die Auswirkungen auf das BIP. Ist das Bruttoinlandsprodukt an der Stelle überhaupt eine sinnvolle Messgröße? Es ist vielleicht sogar eine allgemeine Frage, ne? Ist das Bruttoinlandsprodukt überhaupt eine sinnvolle Messgröße?
Die Frage diskutieren wir aber jetzt nicht. Die kannst du mal auf die Liste setzen.
Okay, es dauert länger.
Die kurze Antwort ist, es ist sinnvoll für das, was es misst, aber das, was es misst, ist nicht alles, was uns interessiert.
Was sinnvoll ist, genau. Das ist die kurze Antwort. Und auch hier gilt, natürlich ist es, man will Bildungspolitik nicht nur nach zusätzlichem Bruttoinlandsprodukt bemessen. Natürlich, wir wollen informierte Bürger haben, demokratiepolitisch, demokratietheoretisch brauchen wir informierte Bürger. Wir wollen auch, ja, also wie gesagt, also insofern gibt es andere Gründe, warum wir eine gebildete Bevölkerung haben wollen. Das heißt aber nicht, es ist trotzdem bruttoinlandsproduktsrelevant. Und insofern kann man mal, das Schöne am Bruttoinlandsprodukt ist, dass man halt dass es eben Dinge vergleichbar macht, die sonst schwierig zu vergleichen sind. Und in einer Welt mit knappen Ressourcen, wo die Politik entscheiden muss, sind natürlich solche vergleichbaren Machungen bei all ihren Problemen und tatsächlich Inkommensurabilitäten, die man dann eben versucht, vergleichbar zu machen, nützlich, sagen wir mal so. Ja? Man darf es nicht überinterpretieren.
Wir bleiben also hängen an der Frage und die nehmen wir mit in die Nacht sozusagen. Was können wir unternehmen gegen diese Bildungsungerechtigkeit, oder Bildungsungleichheit, nennen wir es mal, die Pandemie jetzt auch noch uns verschafft hat?
Ja, ich denke, das ist eine wichtige Frage, für die es keine einfache Antwort gibt, leider.
Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, wir sprechen uns noch.
Herzlichen Dank.
So, in diesem
schönen Abend.
Herzlichen Dank.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit. Hinterlasst eure Kommentare auf vrindt.de. Wir lesen das auch, also zumindest.
Seid nicht zu böse. Genau.
Na, seid mal lieb zu Christian.
Ist nicht tot.